Deutschlandfunk Kultur, der runde Tisch.
Wie viel Widerstand braucht Demokratie? Das ist die zentrale Frage dieses runden Tisches heute, zu dem ich Sie begrüße. Mein Name ist Corbinian Frenzel und ich werde Ihnen vorstellen, mit wem wir in diesen Dialog treten. Mit der Schriftstellerin und Spiegelautorin Elke Schmitter, mit Marc Jongen, AfD-Abgeordneter im Bundestag, dort unter anderem kulturpolitischer Sprecher seiner Fraktion, der AfD-Fraktion. Mit dabei, wie auch bereits in den ersten beiden Debatten des runden Tisches, die Publizistin Thea Dorn und der Schriftsteller Ingo Schulze. Ihnen allen einen guten Tag, herzlich willkommen. Und Sie müssen mir eins zum Auftakt verraten, kleine Verortung, auf welcher Demo waren Sie zuletzt? Wer kann das ganz schnell beantworten? Ja, Frau Schmitter?
Ja, ich war an diesem Frauentag in St. Petersburg und war da bei der Frauendemo, okay, die eine kleine und vergleichsweise liebliche Veranstaltung war unter einem Lenin-Denkmal. Sehr bunt, sehr freundlich.
Thea Dorn?
Ich weiß nur, zu welcher Demo ich gehen wollte und dann nicht gehen konnte, weil ich einen Fuß gebrochen hatte und gebrochene Füße sind zum Demonstrieren dann doch schwierig. Ich wäre im letzten Herbst zu der großen Demo in Berlin mit dem Hashtag unteilbar gegangen und ich wäre allerdings auch mit in der einen Hand einer Europafahne und in der anderen Hand mit Schwarz-Rot-Gold gegangen und hätte dann möglicherweise zu denen gehört, die mit den Mitdemonstranten hätten darüber streiten müssen, ob es in Ordnung ist, dass auch die Farben Schwarz-Rot-Gold bei einer Demonstration, die sich sehr klar gegen rechts positioniert, auftauchen. Die Diskussion hätte ich aber gerne geführt. Mhm. Aber wie gesagt, ist leider konjunktiv, weil ich daheim mit hochgelegtem Fuß saß.
Es lag am Fuß, das ist natürlich eine gute Begründung, weil nicht politisch irgendwie angreifbar. Marc Jongen, ich vermute mal, bei der Unteilbar-Demo hat man Sie nicht gefunden, auch selbst mit Deutschlandfahne nicht.
Das
war Ihre letzte Demo?
Das ist richtig, ja, meine letzte Demo. Ich bin kein großer Demogänger, aber seit meiner politischen Zeit habe ich da doch Erfahrung gesammelt. Und zwar jetzt aber auch wenig originell bei dieser großen AfD-Demo in Berlin. Ich glaube, das war schon nach Einzug in den Bundestag, wo die Abschlusskundgebung da am Bahnhof stattgefunden hat. War ziemlich abenteuerlich, weil da waren auch schon die Gegendemonstranten sehr nahe und da flogen dann alle möglichen Gegenstände in unsere Richtung. Also das war meine letzte Demo-Erfahrung.
Darf ich mal für den Gegenschnitt fragen, was Ihre erste Demo war?
Das war wahrscheinlich zur Schülerzeit in Südtirol, wo ich ja dann zur Schule gegangen bin. Und da erinnere ich mich an italienische Einpeitscher-Sprechchöre gegen die damalige Bildungspolitik, war das so, ja.
Okay. Ingo Schulze, ich weiß bei Ihnen, dass Sie in jungen Jahren sehr engagiert waren in der Umbruchzeit in der DDR, da unter anderem auch schon am runden Tisch saßen, in dem Sie heute wieder sitzen, in ganz anderer Form. Mal auf heute bezogen, was war jetzt Ihre letzte Demo?
Meine letzte kleine Demo war am 13. Dezember letzten Jahres vor der Deutschen Wohnen. Wir waren nur ein kleines Häuflein, das war ja dann im März, da war ich leider nicht da, war ja dann anders. Aber ja, das war im Dezember letzten Jahres.
Ich vermute mal, wir können uns alle hier sofort darauf einigen, dass es gut ist für Demokratien, wenn Demonstrationen stattfinden, wenn Menschen auf die Straße gehen, wenn sie ihren Unmut äußern über bestimmte Dinge, wenn sie also Engagement zeigen. Aber, und deswegen haben wir auch dieses Thema gewählt heute, was ist denn legitimer Protest und was nicht? Wo liegen Grenzen? Wie ist das zum Beispiel? Darf man fürs Klima die Schule schwänzen? Oder ist es gut für eine Demokratie, wenn Menschen auf die Straße gehen, ihren Unmut äußern, wenn sie zum Beispiel mit einer offenen Flüchtlingspolitik nicht einverstanden sind? Elke Schmitter, Sie haben zuletzt einen Appell mit herausgegeben, was tun? Demokratie versteht sich nicht von selbst, eine Art Aufforderungsbuch, sich zu engagieren. Bleiben wir mal bei den Schülern und den Klimademos, die wir jetzt seit Monaten freitags erleben. Ist das in Ihrem Sinne?
Ich habe über diese Schüler nachgedacht und festgestellt, dass ich da selber gespalten bin. Ich sehe es eher als einen gesellschaftlichen Protest und nicht als ein politisches Problem. Und ich glaube, dass die Spaltung im Grunde in uns selber stattfindet. Für mich ist die Anteilnahme und im Grunde genommen dieses Projektionsangebot, was diese jungen Leute liefern, in denen wir quasi unser besseres Teil wiedererkennen, die sind uns vertraut, das ist die Generation unserer Kinder und die tragen im Grunde unsere Hoffnung auf die Straße. Und deswegen glaube ich, fliegen denen so viel Sympathien zu. Und andererseits glaube ich, dass sie tatsächlich als Gruppe die Projektionsfläche der Flüchtlinge abgelöst haben, die vor sagen wir eben vor 4 Jahren, für viele, nicht für alle, auch eine positiv besetzte Gruppe war und die ähnliche Leidenschaften hervorgebracht haben in der Bevölkerung dafür, dagegen, und die aber langsam jetzt zu einer Art Betriebsunglück geworden sind und so weggetaucht sind. Mhm. Und für mich ist es eher so psychologisch interessant, was spielt sich eigentlich ab, warum gucken wir die jetzt mit so viel Hoffnung und Freude an, jenseits der sachlichen Fragen.
Okay, also so eine Art neue Willkommenskultur.
Neue Willkommenskultur, aber diesmal für so, okay, so eine Art Verlängerung unserer guten Absichten, mhm, die wir so gutheißen, dass es wahrscheinlich auch deswegen nie zu ernsthaften Maßnahmen gegen diese Verletzung der Schulpflicht gekommen ist.
Mhm. Ingo Schulze, Ihr Blick auf die Schülerproteste?
Sehr positiv. Also ich habe ein Kind, das hingeht und eins, das nicht hingeht. Und ich möchte dann immer gerne irgendwie was sagen und noch raten und so, weil ich denke, die haben ja auch mit Nachteilen zu rechnen. Also plötzlich ist man versetzungsgefährdet, weil irgendwie Geografie nur am Freitag stattfindet. Und ich finde, das ist für die Schülerinnen und Schüler natürlich auch ein Lernprozess, wo immer dann, ja, dann macht doch Delegation irgendwie jedes zweite Mal oder jedes dritte Mal. Aber ich finde diese Regelverletzung finde ich wichtig, weil es auch eigentlich auf etwas sehr Grundsätzliches hinweist. Und die machen ja eigentlich was sehr Naheliegendes, finde ich. Und wenn man sozusagen jetzt nicht denkt, dass der Klimawandel irgendwie etwas von Gott gemachtes auf uns gekommenes ist, dann muss man sagen, dann haben sie recht.
Marc Jong, Sie haben im Bundestag gesprochen an einem Freitag, an dem protestiert wurde, und sich da auch ganz klar positioniert für Ihre Partei, für die AfD, haben diese Schülerproteste heftig kritisiert. Warum eigentlich? Weil Sie mit den Zielen nicht einverstanden sind oder weil Sie mit der Form dieses Protestes nicht einverstanden sind?
Im Grunde beides. Aber ich möchte mal vorausschicken, und das habe ich in meiner Bundestagsrede auch gesagt, auch wenn das natürlich dann nicht so zur Kenntnis genommen wurde, dass ich die Sympathien, die man für diese Proteste haben kann, sehr gut nachvollziehen kann. Und das ist ja eigentlich im Grunde was sehr Positives und herzerfrischendes ist, sozusagen, wenn die junge Generation eben nicht nur konsumistisch irgendwo in die Disco läuft oder sonst was für ihr Ego tut, sondern sich für allgemeine Ziele und dann auch noch so für was so Großes einsetzt. Aber ich bin ja dann auch auf diesen etwas für mich nicht guten Beigeschmack gekommen, in dieser Rede, die diese Proteste haben, meiner Ansicht nach. Nämlich, man muss ja doch feststellen, dass junge Leute von Organisationen, die auch dahinter stehen, die diese ganze Protestkultur befördern, unterstützen, auch finanziell fördern, instrumentalisiert werden. Also man muss das so sagen. Und dass das natürlich auch gerade in dieser Symbolfigur der Greta Thunberg, die da vorne steht, ganz eklatant so ist, dass er unmöglich ein 16-jähriges Mädchen aus eigenem Antrieb oder tiefen Erkenntnissen über den Klimawandel nun in so eine Stellung gerät, sondern sie wird in diese Stellung gebracht von politischen Akteuren, die ganz bestimmte Ziele verfolgen.
Woher nehmen Sie das denn?
Also, das, Herr Jung, darüber
was gibt es denn da zu finanzieren, wenn Leute auf die Straße gehen? Die brauchen kein Geld, die kriegen kein Geld dafür, die kriegen kein Sitzungsgeld, die gehen auf die Straße,
die
15-Jährige.
Ja,
was aber ist denn das jetzt für eine Verschwörungstheorie?
Es ist keine Verschwörungstheorie, sondern sehen Sie mal, was Frau Luisa Neubauer, die auf deutscher Seite sehr stark in den Organisationsarbeit hier tätig ist und vorne steht, von wem sie finanziert wird und welche Organisation dahinter steht. Ja, also die One Foundation ist eine international tätige Organisation, ein NGO, die wiederum von Soros finanziert wird.
Das ist ja schrecklich.
Sie glauben doch nicht, also ich muss jetzt wirklich mal fragen, sind wir hier so naiv, dass wir glauben, dass ein 16-jähriges Mädchen allein aus eigenem Antrieb ohne
ich übergebe die Frage mal an Thea Dorn.
In diese Herr Jung, medial hervorgehobene Position gelangt.
Herr Jung,
und deswegen ist das auch, wenn ich das noch abschließend sagen darf, für mich eine Art betreuter Widerstand. Weil wir sprechen ja heute hier über Widerstand. Ist kein echter Widerstand, sondern es ist eigentlich eine Art PR-Aktion.
Aber wenn Ihre Partei zu Demonstrationen aufruft, ist es kein betreuter Widerstand, sondern spontane Volkserhebung?
Die Frage, die Sie gestellt haben, mal direkt an Thea Dorn weiter.
Aber Herr Jong, wenn ich Sie richtig verstehe, geht es Ihnen doch unter anderem darum, dass im öffentlichen Raum mehr Leidenschaft, mehr Einsatz für große Ziele gelten sollen. Jetzt versuchen Sie sich mal zu erinnern, als Sie jung waren. Ist nicht gerade dieses Alter, 15, 16, das Alter, wo man mit einer unglaublichen Dynamik nach einer Dringlichkeit im Leben, nach Zielen, für die es sich lohnt, sich einzusetzen, sucht? Warum bezweifeln Sie dann, dass ein unbestritten sehr intelligenter junger Mensch, in diesem Fall ein junges Mädchen, die sich mit diesem Thema beschäftigt, das zu ihrem dringlichsten Ziel machen kann? Und was medial damit passiert, das steht auf einem völlig anderen Blatt. Aber ich wundere mich sehr, dass Sie, anstatt sich zu freuen, dass da junge Menschen sind, die mit einer großen Dringlichkeit was zu ihrem Ziel erklären, dass Sie denen in Abrede stellen, dass Sie das aus eigenem Antrieb tun, sondern da George Soros dahinter vermuten. Also das passt doch gar nicht zu dem, was Sie sonst erzählen.
Ja, wenn ich da kurz antworten darf, Frau Dorn, das habe ich ganz und gar nicht in Frage gestellt, dass Sie das mit echtem Engagement tun. Das ist nicht mein Punkt, das ist auch da und deswegen sage ich, kann ich die Sympathien auch nachvollziehen und will es nicht im Bausch und Bogen abwerten. Aber die Tatsache, dass es im medialen derartigen Hype ergibt und dass das derart uns alle beschäftigt, das geht nicht auf das Engagement einzelner Schüler zurück. Weil dann müsste ich Sie gegenfragen, warum sind nicht andere Jugendliche, die sich auch engagieren, beispielsweise gibt es eine junge Schwedin, der Name ist mir jetzt entfallen, die in Schweden gegen die Einwanderungspolitik dort regelmäßig auf sehr ähnliche Weise demonstriert, die aber nur in Insiderkreisen bekannt ist, weil sie eben nicht diese Unterstützung sehr einflussreicher Kreise medial und politisch hat. Und nur darauf habe ich Bezug genommen und das stößt mir eben etwas sauer auf. Und das macht das Ganze zu keinem wirklichen Protest, sondern einer Begleiterscheinung einer Politik, die ohnehin stattfindet.
Herr Jung, es war ein Mädchen, es ist das Mädchen Greta Thunberg, die im vergangenen Sommer ganz alleine diesen Auftakt gemacht hat, sich vor den schwedischen Reichstag gesetzt hat und damit offenbar auf Resonanzen gestoßen ist.
Warum, muss man sich fragen.
Warum? Und Sie sagen, weil es medial aufgebauscht wurde. Sie sagen, Elke Schmitter,
Ich würde die ganze Figur in Frage stellen, weil das kann am Ende sowieso niemand mehr kontrollieren. Was wir sehen, sind hunderttausende junge Menschen, die, und zwar fast weltweit inzwischen, auf die Straße gehen, weil sie für die Einhaltung der Klimaziele demonstrieren und weil sie die Politik darauf aufmerksam machen, dass sie ihren eigenen Vereinbarungen nicht hinreichend nachkommt. Das heißt, die macht im Grunde genommen sehr realistische Politik, die sagt, das sind die Klimaziele, das sind die Vereinbarungen, die werden nicht eingehalten und jetzt werden Proteste in den jeweiligen Ländern gemacht. Also wir haben jetzt diese hunderttausende Menschen, die auf die Straße gehen. Die bekommen dafür kein Geld, die werden auch nicht mit Bussen irgendwo hingefahren, sondern die sind einfach da und tun das. Jetzt haben wir ein Resonanzphänomen, nämlich, dass ganz viele Menschen darauf anspringen, aus, glaube ich, vielen Gründen, aber auch, weil sie diese Ziele teilen, das ist der wesentliche Punkt. Und jetzt gehen Sie hin, und das verstehe ich oder möchte ich gerne, dass Sie das erläutern und sagen, tja, das ist alles gar nicht echt, das ist irgendwie von den Medien produziert, als würde wiederum Ihre Partei nicht genauso soziale Medien nutzen und dafür sorgen, dass bestimmte Forderungen nicht nur rausgeblasen, sondern noch medial verstärkt werden und als würde nicht auch Ihre Partei mit Geld dafür sorgen, dass bestimmte Protestbewegungen betreut werden, wie Sie das sagen.
Ja, gut. Das ist doch ein Widerspruch. Ich würde gerne noch dazu sagen, dass es natürlich eigentlich sich tatsächlich, könnte man auch sagen, durchaus gegen unsere Bundesregierung richtet oder eigentlich gegen die meisten Regierungen. Also es ist ja eigentlich in dem Sinne kein Mainstream, sondern eigentlich, dass man sagt, Leute, ihr redet immer nur, aber es passiert eigentlich nichts.
Wenn ich das gerade mal anreichern darf, ich habe ein Buch mitgebracht, das ist übrigens ein wunderbares Buch, das ich seit 70 Jahren empfehlen kann, das deutsche Grundgesetz. Das ja, Thea Dorn hat, genau, also wenn Sie das jetzt sehen könnten, im Radio können Sie das nicht, Thea Dorn hat eine Ausgabe, die bestimmt viermal so groß ist. Ich habe die Mini-Ausgabe, es steht das Gleiche drin. Und
wir
da gibt
reden
es,
vom Grundgesetz.
Wir reden vom Grundgesetz und von Artikel 20 Absatz 4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung, also die demokratische und soziale Ordnung dieser Bundesrepublik, zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Das ist ja ein sehr interessanter Artikel, weil er ja auch in gewisser Weise, und deswegen komme ich an dieser Stelle auch darauf, so eine Art Selbstermächtigung enthält. Wenn man feststellt, wenn Menschen feststellen, Gruppen feststellen, da läuft etwas richtig schief und die Politik hat es nicht im Griff, haben wir auch das Recht, auf die Straße zu gehen. Jetzt haben wir diesen Protest, der findet statt und da gibt es zwei Tendenzen, die man beobachten kann. Eine, Marc Jong, vertreten Sie, der Sie hier heute für die AfD sitzen, diesen Protest in Frage zu stellen in seiner Legitimität oder vielmehr auch in der Art und Weise, wie er groß geworden ist. Sie haben an der Stelle auch im Bundestag von Greta Thunberg als krankem Kind gesprochen, was eine harsche Aussage ist, eine Aussage, bei der ich mich auch frage, ob da auch in der politischen Kommunikation, ob da nicht möglicherweise eine Grenze überschritten ist.
Das wurde sehr polemisch kommentiert, worüber ich mich eigentlich nicht wundern sollte, was ich aber so nicht vorausgesehen hat und vor allem nicht provoziert habe, sondern gemeint ist ja das, was ich vorhin schon ausführte, nämlich diese Instrumentalisierung. Und wenn das passiert bei einem Kind, das am Asperger-Syndrom leidet, was ja auch von ihr nicht verheimlicht wird, sondern sogar positiv, affirmativ vertreten wird, dann bekommt es einen besonders üblen Beigeschmack. Und das meinte ich mit diesem Ausdruck, den Ausdruck krank, der ist sehr vielleicht salopp in Bezug auf das Asperger-Syndrom, den würde ich jetzt heute nicht mehr so nennen, weil es ja doch keine Krankheit ist, sondern ein Syndrom, das ja auch in dem Sinne nicht heilbar ist. Aber da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Das war der Hintergrund dieser Aussage. Was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass die Tatsache, dass ein 16-jähriges Mädchen mit diesem Syndrom, das dafür bekannt ist für starkes Schwarz-Weiß-Denken, ja, man Asperger-Patienten oder Menschen sind sehr stark in Schwarz-Weiß, in Schwarz-Weiß-Denken. Und dass das nun unsere Debatte über diesen Klimawandel so bestimmt und hier so eine Rolle spielt, das halte ich für symptomatisch. Symptomatisch für die ganze Debatte.
Aber Sie verhindern doch gerade, dass man den Klimawandel diskutiert.
Ich möchte ja gerade hier eine Symptomatik feststellen und sagen, das hängt damit zusammen, dass wir sehr unsachlich über diesen Klimawandel sprechen. Es ist so weit gekommen, dass sozusagen der Ausdruck Klimaleugner schon so eine ähnliche Konnotation bekommt wie Holocaustleugner. Also man darf sozusagen den Klimawandel nicht leugnen. Entschuldigung, das stammt nicht von mir, sondern stammt von einem Wissenschaftler, den ich selber hörte, der sich gegen den Klimawandel einsetzt und hier aktiv ist. Also ist überhaupt keine Erfindung von mir, sondern das ist ja auch das gesellschaftliche Klima. Wer sozusagen hier seine Stimme erhebt, ist schon auf der Seite des Bösen, jedenfalls ist kein rationaler Diskurspartner mehr. Und da hebt sich sofort Protest und es gibt diesem Ganzen auch so eine Art zivilreligiösen Anstrich. Ja, wir müssen uns gegen den Klimawandel einsetzen, wer es nicht tut, ist böse. Und Greta Thunberg wird jetzt nun als kindliche Prophetin dieses zivilreligiösen Kults im Grunde installiert.
Machen wir auch an der Stelle mal einen Punkt, weil es ein Ausdruck ist und eine Breite in dieser Debatte, die deutlich wird, dass wir schon bei dieser Protestbewegung, schon bei ihren Ursprüngen offenbar keine Einigkeit herstellen können, wie man auch mit diesem Protest dann anerkennt, wie man damit umgeht. Das ist die eine Variante, die Sie gerade auch repräsentieren, Marc Jong. Es gibt ja aber auch die andere Variante, die ich mal so nennen würde, eine sehr freundliche Umarmungsstrategie. Wir haben die Bundeskanzlerin erlebt, Angela Merkel, die kurz nachdem diese Proteste groß wurden, in einer Videobotschaft die Schülerinnen und Schüler im Grunde dafür gelobt hat. Gleichzeitig ja aber auch politisch mit ihrer CDU, das würden jetzt Klima- und Umweltschützer sagen, ja sehr wenig bis gar nichts dafür tut, dieses Ziel auch zu erreichen. Wo man sich ja auch schon fragen kann, inwieweit ist das vielleicht sogar die klugere Strategie, mit solchen Protesten umzugehen, als das, was die AfD probiert.
Ob es Heuchelei ist, das wäre ja jetzt so was Individualpsychologisches. Ich weiß es nicht. Es ist jedenfalls widersprüchlich. Ich glaube, dass sie als Naturwissenschaftlerin auf der einen Seite nicht anders kann, als das anzuerkennen, was sie ja auch getan hat. Als Umweltministerin hat sie ja zum Teil eine progressivere Politik gemacht, wie jetzt als Kanzlerin. Aber worauf ich hinweisen möchte, bei dem, was jetzt passiert, ist, dass wir gar nicht mehr über den Protest reden, sondern über eine sozusagen Metafigur, die jetzt von dieser Seite gekommen ist, die heißt, nein, lass uns jetzt gar nicht mal gucken, ob das ein sachlich berechtigter Protest ist, sondern lass uns doch mal darüber reden, wer eigentlich dahinter steckt. Und das ist eine Art, mit Protest umzugehen, die ist kontraproduktiv und die ist illegitim, weil man die Zeit mit einem Nebenschauplatz verbringt. Und wenn überhaupt eine Verschwörungstheorie angemessen wäre, dann wäre es auf diese Figur hin, zu sagen, wer hat denn was davon, wenn wir nicht darüber reden, was sind die Ziele dieses Protests und sind sie richtig und wie können wir sie umsetzen, sondern darüber reden, wer steckt eigentlich dahinter und wer profitiert eigentlich davon und wer ist George Soros.
Aber das was passiert, Frau Schmitter? Ich richte die Frage auch nochmal an diese Seite, auch an Thea Dorn. Was passiert, wenn wir uns auf diese Grundlage gar nicht einigen können? Also ob wir zum Beispiel das Problem anerkennen, als menschengemacht, den Klimawandel oder nicht. Anerkannt. Ja, aber schon mit Zweifeln. Und ob es sozusagen Parameter geben kann, wie wir uns darauf verständigen können, wann ist Protest legitim, auch wenn wir vielleicht inhaltliche Beweggründe nicht nachvollziehen und wann ist es das nicht?
Naja, in der Demokratie ist Protest zunächst mal natürlich immer legitim. Deshalb finde ich es auch problematisch, dass Sie nun ausgerechnet den 20er Grundgesetzparagrafen in dem Kontext zitieren, weil der ist nun ausdrücklich, also der ist, wenn man so will, eine verfassungsrechtliche Absurdität, weil er ist eigentlich für den Fall, dass unsere freiheitliche Verfassung in ihren Grundfesten erschüttert ist und quasi nicht mehr zu retten ist, außer durch Widerstand. Also gewissermaßen ruft das Grundgesetz sich selber nach, sollte es zum Staatsstreich, und zwar wirklich mit der Dynamik, sollte es zum Staatsstreich kommen, liebe Bürger der Bundesrepublik, verteidigt mich auch dann noch, selbst wenn es einen Staatsstreich gegeben hat. Das, und es wurde interessanterweise nicht vom Parlamentarischen Rat dieser Artikel 1949 eingeschrieben, sondern der ist parallel, was über die Bundesrepublik erzählt, als die Notstandsgesetze kamen. Als einerseits diese Bundesrepublik sich Notstandsgesetze gab, weil sie den Eindruck hatte, sie möchte Grundfreiheiten möglicherweise einschränken, aufgrund einer Einschätzung einer akuten politischen Krisenlage, hat sie gleichzeitig in die Verfassung reingeschrieben, wenn wir es zu doll treiben, liebe Bürger, erinnert uns daran, dann dürft ihr Widerstand leisten. Deshalb, das hat aus meiner Sicht überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir im Augenblick an Schülerprotesten an den Freitagen erleben. Deshalb, die Frage ist doch eher, und das ist auch mein Unbehagen an der Diskussion jetzt hier, es erzählt ja auch eher was darüber, und da gebe ich Elke Schmitter recht, wie gehen wir mit Protesten, mit Kritik, da gibt es ja ganz viele Zwischenformen in der Demokratie, wie man sein Unbehagen an Politik ausdrücken kann. Was machen wir damit? Und natürlich kann man sagen, da greift was kongenial zusammen. Da ist eine Figur wie eine Greta Thunberg in ihrer, ich sage jetzt auch mal Figurenhaftigkeit, die ist ja teilweise so, als hätte ein verdammt guter Drehbuchschreiber sie sich ausgedacht. Und damit meine ich nicht, dass das passiert ist, sondern ich halte diese Frau für hochauthentisch, aber sie funktioniert natürlich in einer Öffentlichkeit so, dass man eben ganz viel in sie tatsächlich hineinprojizieren kann, Frau Schmitter, wie Sie das ja auch gesagt haben. Sie hat natürlich durch diesen unglaublich hohen alarmistischen Ton, der ist medial auch sehr verwertbar, wenn sich jemand hinstellt und in viel trockeneren, ruhigeren Worten sagt, liebe Regierung, ihr verfehlt die Klimaziele, das kann nicht sein, kriegt das natürlich keine Aufmerksamkeit. Wenn sich jemand in Davos hinstellt und sagt, liebe Regierungschef, ich will, dass ihr panisch werdet, ist das natürlich eine Meldung, die um die Welt geht. Und das ist doch, glaube ich, eher ein Problem, dass man natürlich sagen kann, so wie unsere medialen, und das gilt aber für alle Bereiche, unsere medialen Öffentlichkeiten verfasst sind, haben natürlich diese sehr lauten, sehr klaren Botschaften eine Durchschlagskraft und ein differenzierterer, stillerer, leiserer Protest hat es einfach schwer, und das ist eher die Frage, die ich mir dauerhaft stelle, wenn ich mir unsere Öffentlichkeiten angucke, was macht das auf Dauer, wenn nur noch solche lauten Maximalpositionen, die auch eben mit einer hohen emotionalen Dringlichkeit daherkommen, und nichts anderes macht Ihre Partei auf eine ganz andere Weise, Herr Jung, sozusagen immer quasi den Maximalfall ausrufen und sagen, wir müssen das Allerhöchste, sonst herrscht hier Untergang. Diese Dynamik, wie wir aus der rauskommen, das finde ich eine ganz relevante Frage für unsere Öffentlichkeiten und für unsere Politik.
Also wir kommen irgendwie immer noch mit einem blauen Auge davon. Also ich bin jetzt 56, das wird schon noch irgendwie in den nächsten 20 Jahren auszuhalten sein. Das wird aber, ob das Klimakriege sind oder einfach auch das Veränderung des hiesigen Klimas, das sind die, die eigentlich davon betroffen sind. Und insofern, einerseits gebe ich Thea Dorn recht, andererseits würde ich schon ergänzen, wie sollen sie es denn anders machen? Also ich glaube, es ist schon auch die Sprache der ganz jungen Leute. Und man muss einfach auch mal sehen, was da passiert. Ich hoffe einfach, sie halten durch und sie finden sozusagen eine Beständigkeit darin. Es hat ja schon eine ganze Menge bewirkt. Und daran hatte ich nie gedacht, dass das tatsächlich aufgenommen werden wird. Aber dadurch, dass die durchhalten, man muss dann auch mal gucken, wie geht es in den Ferien weiter und so. Also das sind schon alles berechtigte...
Es gab Proteste in den Osterferien auch. Ja.
Das fand ich eben auch das Gute daran. Also ich hoffe, die halten durch.
Ingo Schulze, eine Stimme hier am runden Tisch im Deutschlandfunk Kultur. Wie viel Widerstand braucht die Demokratie? Das ist unsere Frage. Mit dabei auch Elke Schmitter, Kulturjournalistin beim Spiegel, Thea Dorn und Marc Jongen für die AfD im Bundestag. Und so etwas, dieses Attribut liest man häufiger, theoretischer Vordenker seiner Partei. Und einen dieser theoretischen Gedanken möchte ich gerne aufgreifen, Herr Jong, den Sie geprägt haben vor einigen Jahren schon, haben Sie analysiert, die Bundesrepublik leide unter einer thymotischen Unterversorgung. Das muss man erklären. Thymos, der Begriff bei Platon, der neben Logos und Eros einer der drei Gemütsbewegungen des Menschen darstellen soll, also sowas wie Wut und Zorn. Und dass also Ihre Analyse damals unsere Gesellschaft eigentlich zu eingeschläfert ist. Jetzt hat Thea Dorn das vorhin schon auch bei Ihnen angesprochen. Sie müssten sich ja eigentlich mit Blick auf die Schülerinnen und Schüler freuen, dass sich da was bewegt, also dass unsere Demokratie so in Bewegung kommt. Und auch das ist angesprochen. Genau das haben Sie politisch ja für Ihre Zwecke, für Ihre Ziele auch ganz stark mit betrieben, indem Sie Ängste, Sorgen mit Blick auf Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, ganz stark propagiert haben und aufgenommen haben.
Aufgenommen würde ich sagen, ja. Wir, glaube ich, stehen da hinter Greta Thunberg noch ein wenig zurück, die von Panik gesprochen hat, die wir empfinden sollen in Bezug auf den Klimawandel.
Weil das ist ein realeres Problem.
Natürlich.
Ist
aber gut. Also das ist jetzt genau die Frage. Ja, was ist das reale Problem und was ist das große Problem? Wir können jetzt hier keine Debatte über den Klimawandel und über dessen Ursachen führen. Aber die thymotische Aufwallung, ja, sozusagen, ist ja kein Wert an sich, sondern ist ja schon gekoppelt auch an legitime Ziele oder an solche, die man legitim, berechtigt, dringlich oder nicht dringlich empfinden kann. Im Falle dieser Proteste gegen den Klimawandel ist es eben so, dass der deutsche Anteil an dem CO2-Ausstoß weltweit derart gering ist, dass alles, was wir hier tun, alles quasi nicht ins Gewicht fällt und bloß in Bezug auf das Klima eigentlich nur symbolische Bedeutung hat, nicht aber in Bezug auf unsere Energieversorgung hier, wie die Energiewende noch zeigen wird. Aber das können wir, die Diskussion können wir hier ja nicht führen.
Ja, aber wenn man die Diskussion nicht führen kann, Herr Jung, dann lassen Sie es doch auch.
Nein,
falsche Behauptungen. Nein, Entschuldigung, nein,
das geht nicht.
Wenn wir miteinander reden wollen und deswegen sitzen wir hier, dann müssten wir uns darauf verständigen, dass das, was hier jemand sagt, entweder ist es richtig, dann kann es unwidersprochen passieren, oder es ist falsch, dann dürfen Sie den Widerspruch nicht unterbinden. Aber nein, es gibt Dinge, die sind richtig und es gibt Dinge, die sind falsch, zum Beispiel Klimaausstoß. So, wenn Sie aber ich möchte jetzt einmal auf die Spielregel zu sprechen kommen. Wenn Sie eine Behauptung in die Welt setzen und dann gleich sie wieder kassieren mit dem, darüber können wir hier nicht reden, darüber ist die Zeit nicht, dann müssen Sie leider hinnehmen, dass man Ihnen widerspricht.
Das nehme ich doch hin.
Ich will Herrn Jong an einer Stelle recht geben, was wir natürlich nicht tun können. Hier ist eine Klimadebatte führen. Das sollten wir, glaube ich, wirklich den Experten überlassen, die übrigens, die Experten, die auch zu dem Ergebnis kommen, dass das ein reales Problem ist. Aber worüber wir uns verständigen können, idealerweise, wenn wir uns schon nicht auf die Grundlage verständigen können, dann möglicherweise auf die Spielregeln. Wenn wir also sehen, es gibt Protestbewegungen aus bestimmten Motiven heraus, aus bestimmten Realitäten, die Menschen sehen oder die bestehen. Wie gesagt, wir können uns offenbar darauf hier nicht einigen. In die eine Richtung nicht, Existenz von Klimawandel, in die andere Richtung, in diesem Themenfeld, Bedrohung durch zu viel Zuwanderung. Da würden Sie, Frau Schmitter, wahrscheinlich sagen, die gibt es nicht, vermute ich mal. Herr Jong sieht es wahrscheinlich anders. Frage ist aber, können wir uns auf etwas verständigen, wie wir Protestformen anerkennen können, selbst wenn wir sie inhaltlich nicht teilen, die inhaltlichen Motive. Das ist für mich die Frage, die im Zentrum steht.
Ja, aber das ist doch...
Ich bin unterbrochen, vielleicht darf ich das zu Ende sagen. Zu dem Thymos. Frau Schmidt, das, nehmen Sie es einfach als meine Position hin, Sie haben Ihre, und es geht ja darum, sich darüber auszutauschen. Alles, was ich meinte, ist, dass wir das hier in diesem Fall, in dem Thema nicht können, aber es ist selbstverständlich legitim, eine andere Position zu haben, und darüber sollte man sachlich reden und dann vielleicht auch Zwischentöne erkennen und zulassen. Ich will da gar nichts anderes sagen. Nur der Thymos kommt aus der antiken Anthropologie und bezeichnet diese mittlere Seelenqualität zwischen dem Logos, dem Denken, und dem Eros, dem Begehren. Und ich habe das ja nicht sozusagen jetzt erfunden, sondern aufgenommen von Fukuyama, von Sloterdijk, die beide ausführlich dazu geschrieben haben und entdeckt haben, dass der Thymos als schon mal theoretisch unterbelichtet war und dass er auch in der Praxis etwas eingeschlafen ist in den modernen Demokratien. Man bezeichnet diesen Zustand auch als Postpolitik, ja, die eingeschlafene Leidenschaft für das Politische. Und dieses thymotische Feld, wo das alles vorkommt, was Sie aufzählen, der Mut, der Zorn, der Stolz, der Kampf um Anerkennung, den Hegel beschrieben hat, das ist eigentlich dieses Feld der Politik. Und deswegen ist es auch gut und richtig, wenn das wiederbelebt wird, weil das unseren politischen Leidenschaften und auch den politischen Kampf sozusagen belebt. Alles im Grunde gut. Ich mache mal Schluss an der Stelle, ich komme dann später auf die Flüchtlingspolitik.
Da würde ich jetzt gerne doch mal kurz nachfragen. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich ein Wort von dem, was Sie über die Antike und den Thymos sagen, verstehe. Weil wenn man sich bei Platon zum Beispiel anschaut, wie er das einführt, hat er ein ganz eingängiges Beispiel, was dann vielleicht auch im Publikum versteht, dafür, was er mit Thymos meint. Er hat dieses Beispiel, also wir müssen uns vorstellen, es ist eine antike Welt, da lagen Leichen noch vor Stadtmauern rum, weil das mit der Bestattung auch bisweilen alles schwierig war und manche nicht bestattet werden durften. Und es gibt einen Bürger, der wandert seines Wegs und hat gehört, da draußen liegen Leichen. Und er spürt so einen perfiden Drang, wir würden es heute modern Sensationslust nennen, ich will da hin, ich will das angucken. Und er geht da hin und guckt sich das an und dann beschreibt Platon sehr anschaulich, er kommt zurück in die Polis, in den Raum des Rechts, der Stadt hinein und flucht mit seinen Augen und sagt, ihr dämlichen, gierigen Augen, wolltet das sehen, warum konntet ihr euch nicht beherrschen? Sprich, am Anfang der europäischen Thymos-Geschichte, die Sie so loben, steht sowas, was Freud später sowas wie ein Über-Ich nennt. Es ist die Fähigkeit zur Selbstverachtung, nicht zur Fremdverachtung. Es ist die Fähigkeit, mit sich selber im Unreinen zu sein, weil man die Gäule mit sich hat durchgehen lassen. Sei es eben in dem von Platon zitierten Fall aus Sensationslust. Man kann da vieles einsetzen. Und ich finde, dass einen solchen Missbrauch, und das finde ich wirklich gefährlich an dem, was Sie treiben, Herr Jung, unserer europäischen Geistes- und Kulturgeschichte, wenn Sie mit halbgaren Lektüren von zum Beispiel einem Platon daraus so etwas Ähnliches wie eine intellektuelle Legitimation für den Wut- oder Zornbürger zimmern wollen, das ist eines meiner Hauptprobleme mit Ihnen. Wo ich sage, ich finde, das kann man so nicht machen. Wenn man sowas wie den Kern einer europäischen Geistesgeschichte, die mir wahrlich sehr am Herzen liegt, wenn man den ausmachen will, dann ist es genau diese unglaubliche Erfindung, nicht zum Volkszorn um jeden Preis anzustacheln, sondern zu sagen, wir sind dieser Kontinent, der sehr ausgefeilte Mechanismen entwickelt hat, wie man solche archaischen Regungen einhegt, wie man sie sublimiert, zu überlegen, in welchen Raum gehören sie und in welchen Raum gehören sie nicht. Und wenn Europa irgendwas gelernt hat, dann, dass diese thymotischen Regungen, und Fukuyama meint damit auch was völlig anderes als das, was Sie hier erzählen, diese thymotischen Regungen, wie Sie es nennen, die aus der Politik rauszuhalten, weil wir haben in Europa im 20. Jahrhundert erlebt, was passiert, wenn wir diese Art von dem, was Sie Thymos, ich würde es einfach Volkszorn, wenn sich das hochstachelt im öffentlichen Raum, haben gerade wir in Europa erlebt, was dann passiert. Und das kann nicht die Verteidigung von Europa sein, dass Sie hinter die reflektorischen Standards von Europa zurückfallen wollen.
Marc Jung, mit der Bitte, dass wir jetzt kein philosophisches Seminar draus machen. Wir müssen gleich zurück in die Bundesrepublik 2019.
Ja. Wenn ich ganz kurz replizieren darf. Ich bin ja sehr froh, dass Sie den Thymos-Diskurs hier differenzieren. Wenn ich länger Zeit hätte und mich ausbreiten könnte, dann käme diese Differenzierung natürlich genauso. Und wir wären uns vollständig einig über das, was Sie hier sagen. Wenn Sie allerdings damit meinen, dass die thymotischen Energien nur noch auf die Selbstbezichtigung gerichtet werden sollten und dann nur dann gut sind, wenn sie da zur Selbstanklage führen, dann würde ich da allerdings ein kleines Fragezeichen dahinter setzen, sondern dann führt das eben in eine Form von Wehrlosigkeit allen Bedrohungen gegenüber, denen man sich sozusagen nicht mehr traut, irgendetwas an Selbstbehauptung entgegensetzen. Symmos meint auch eine gesunde Form von Selbstbehauptung, die nicht zur Aufstachelung des Volkszorns führt oder die per se zum Ziel hat, sondern einen wohlverstandenen, also ein wohlverstandenes Eigeninteresse zu vertreten und im Kampf um Anerkennung nicht den anderen megalotymotisch sozusagen unterzubuttern, sondern isotymotisch, wie Fukuyama das nennt, also auf gegenseitige Anerkennung beruhend anzuerkennen, aber immer auch mit der gesunden Selbstbehauptung. Und diese Selbstbehauptung, das ist meine These, und ich glaube, daher ist die AfD auch gegründet und worden und groß geworden, die betreiben wir nicht im ausreichenden Ausmaß und lassen uns da in der Einwanderungspolitik sozusagen überfahren.
Sie haben einen vielleicht zeitgemäßeren Begriff oder zeitgemäßere Beschreibung gefunden für das, was Sie da jetzt gerade auch theoretisch diskutieren, nämlich der eingeschlafenen Gesellschaften. Eine Analyse, die es ja, Ingo Schulz, ich schaue mal in Ihre Richtung, in den Merkel-Jahren, gerade in den früheren Merkel-Jahren, tendenziell eher von links gab. Eine Frau, die durch den Politikstil, vielleicht muss man es nicht personalisieren, aber insgesamt eine demokratische Situation, wo asymmetrisch demobilisiert wird, also eigentlich den Leuten so ein bisschen die Leidenschaft in der Politik auch wegkommuniziert wird. Können Sie sich da vielleicht wenigstens auch mit einem Mark Jong treffen? Sie sagen, diese eine Belebung der Demokratie, wie wir sie erleben, von unterschiedlichen Polen, ist an sich erstmal was Gutes, weil man wieder spürt, dass es den Leuten um irgendwas geht.
Naja, ich glaube, dem wird kaum jemand widersprechen. Ich glaube, weil Sie ansprechen mit Merkel, diese Entpolitisierung, das kann man nicht allein an ihr festmachen, aber sie ist natürlich eine Verkörperung dessen. Aber die eigentliche Entpolitisierung hat meiner Ansicht nach schon in den 90er Jahren stattgefunden, einfach als Folge von 89, 90, nicht nur in Deutschland und Europa, sondern das hatte ja weltweit Auswirkungen. Das zu Begrüßende war, dass der Kalte Krieg zu Ende war, dass diese Ost-West-Konstellation zu Ende war, aber es kamen natürlich sofort ganz andere Fronten, aber die wurden eigentlich gesehen als, wieder Fukuyama so, also dieses Ende der Geschichte, jetzt gibt es nur noch innerhalb eigentlich der kapitalistischen Spielart irgendwie Auseinandersetzung, und das wurde natürlich flankiert mit so einer selbstironischen Sache. Also es kam einem einfach die Dinge abhanden, und in Deutschland glaube ich auch das Vokabular. Also wäre mal interessant zu sehen, wie lange hat man von Kapitalismus gesprochen und ab wann hat man wieder davon gesprochen? Und da gibt es, glaube ich, sehr viel. Und ich habe mich eigentlich immer gewundert, warum es so lange ruhig bleibt im Lande. Und ich war von mir selbst schockiert, dass ich sehr viele dieser Montagsdemos, die schon in den 90er Jahren waren und dann später, also wo man dann sagte, das sind dann diese Hartz-IV-Demonstrationen, wo wirklich Tausende von Leuten da waren, was aber medial überhaupt keine Rolle gespielt hat. Wo also sich wirklich ein sehr berechtigter, sehr genau in den Forderungen dastehender Protest sich formuliert hat, der ist eigentlich nicht aufgenommen worden. Und jetzt hört man da natürlich ganz anders drauf, aber auf die Straße zu gehen und etwas zu fordern, das war höchste Zeit. Nur die Frage ist eben, wie benennt man das, was unserer Gesellschaft, was uns Sorgen bereitet, was ist das, was uns schadet? Und darüber gibt es natürlich eine große Uneinigkeit, aber da muss man sozusagen die eigene Position auf die Straße treiben. Und ich finde das sehr gut, was zurzeit in Berlin passiert, dass man einfach darüber nachdenkt, wie gehen wir am Beispiel von Wohnungen damit um, muss man alles dem Markt unterwerfen? Wie ist es mit dem Bildungssystem, vor allem mit dem Gesundheitswesen? Also das sind die eigentlichen Fragen, über die da gesprochen werden muss.
Ich habe ein Bild vor Augen vom 1. Mai in diesem Jahr, vor wenigen Tagen, Bilder aus Plauen. Rechtsextreme Aufmärsche, Trommeln, Fackeln, Kleidung, die braun und uniformähnlich war. Wenn wir das vor Augen haben, ich frage das jetzt mal offen in die Runde, ist das für Sie, die Sie hier sitzen, eine Grenzüberschreitung, wenn wir von Protest oder meinetwegen auch Widerstand sprechen, dass solche Bilder möglich sind? Es war eine angemeldete Demonstration.
Ja, das ist, glaube ich, schon manchmal zwiespältig, aber ich habe zwei Beispiele erlebt. Das eine war 2005, wo hier in Berlin wirklich Polizei und Medien sehr gut reagiert haben, wo so ein Aufmarsch der, ich weiß nicht, wie sie sich nannten, jungen Nationalen bis zum Brandenburger Tor über die unter den Linden leben sollte. Und die Polizei ließ verkünden, wenn es genug Gegendemonstranten gibt, werden wir nicht räumen lassen. Und wir sind damals noch mit Kinderwagen dahin gegangen. Und ich war insofern schockiert, dass man eigentlich diese Gegenbesetzung des Raumes, wo ich finde, dass das muss friedlich sein, aber es müssen einfach auch genug Leute da sein, dass wir das unseren Kindern überlassen haben. Also es waren relativ wenig Normalos, so wie ich da. Und das andere Beispiel war, wo leider Gottes in meiner Heimatstadt Dresden, wo die Stadtoberen völlig versagt haben, 2010, wo es das erste Mal gelungen ist, so ein Aufmarsch am 13. Februar, muss man wirklich sagen, rechtsextrem zu verhindern. Der war angemeldet, der war erlaubt. Die Gegendemonstration war mal erlaubt, mal nicht erlaubt, mal wieder erlaubt. Und da habe ich gemerkt, dass es auch in einer Demokratie sehr schwierig ist, auf eine Ampelkreuzung, wo Rot und Grün einander abwechseln und die Straßenbahnen fahren und die Autos fahren, einfach hinzugehen und diese Kreuzung zu blockieren. Also ich habe das eine große Überwindung gefunden, aber es waren dann genügend Leute da. Und ich finde, wenn es dann eigentlich genügend Leute gibt, die bereit sind, sich friedlich einer Sache in den Weg zu setzen, dann ist das meiner Ansicht nach mehr als legitimiert.
Marc Jung, es gibt ja immer wieder den Vorwurf an Ihre Partei, an die AfD, dass sie sich nicht genug von Rechtsextremen abgrenzt, wenn wir jetzt ganz konkret bei Plauen sind, bei den Bildern, die sich da gezeigt haben. Davon können Sie sich klar abgrenzen?
Ja, selbstverständlich. Ich muss mich davon auch gar nicht abgrenzen, weil das sind nicht unsere Leute, wie man so sagt. Und ich bin von Abscheu erfüllt über jeden, der die thymotische Energie derart überdreht, dass er glaubt, sich über andere setzen zu können und in einen Nationalismus ausartet. Und wer das so in einer martialischen Form dann auf die Straße trägt, dann erfüllt das mit Widerwillen und Abscheu. Nur, eines möchte ich schon hinzufügen. Ich hatte jetzt eigentlich vorhin erwartet, dass wenn Sie den 1. Mai ansprechen, dass sie dann auch auf diese Verwüstungen zu sprechen kommen, die immer wieder angerichtet werden, gerade an diesem Datum in Berlin, in Hamburg, andernorts.
Und ich zwar bin nicht sicher, dass Sie es ansprechen würden, ja, deswegen habe ich es nicht angesprochen.
Ja, gut, aber ich muss es ja auch tun, weil das ist es ja eigentlich, was uns noch viel mehr beunruhigen muss. Und Sie lachen jetzt darüber, hier im Publikum wird auch gelacht, aber ich finde es nicht komisch, wenn Polizisten verletzt werden, teilweise lebensgefährlich verletzt, schwer verletzt werden, wie bei den Protesten in Hamburg. Was war das? G8 oder G20? G20, genau. Wo Tausende schon Polizisten von Linksradikalen verletzt worden sind.
Also Tausende waren es nicht, aber es war eine signifikante
Zahl. Es waren über Tausende, ne? Es waren mindestens Hunderte. Und es geht in große Zahlen. Ja, und die Autos haben gebrannt und hier wird gelacht am Podium. Ja, sie lachen.
Über ihre erst Tausende, dann sind es vielleicht Hunderte.
Ja, gut, es ist doch 20 sind doch auch zu viel.
Ja, natürlich.
20 sind auch zu viel. Und darüber gehen sie lachend hinweg.
Nein,
das ist der Unterschied. Und die Rechtsextremen, so widerwärtig sie sind, meines Wissens haben sie das nicht angerichtet auf den Straßen. Sie haben es nicht angerichtet. Und wenn hier darüber gesprochen wird, dass es legitim sei, diese Demonstrationen zu unterbinden, dann muss man schon sagen, auch diese Leute, auch wenn sie uns allen gegen den Strich gehen, haben von der Verfassung verbürgt, ein Recht zu demonstrieren. Und das ist das Problem heute in Deutschland, dass wir sehr oft die Moral und das Gutsein sozusagen über den Rechtsstaat stellen. Das geht auch in die Fridays for Future-Proteste rein. Da ist es auch, weil es ein gutes Anliegen ist, plötzlich legitim, dass die Schule geschwänzt wird. Die könnten auch am Wochenende das machen, hätte niemand was dagegen. Und die gleiche Sache, die Sie jetzt hier vertreten haben, zeigt sich jetzt auch in diesen Protesten gegen rechts. Mir gefällt das auch nicht, aber ich finde, der Rechtsstaat ist ein so hohes Gut, dass man ihn nicht so leichtfertig über Bord werfen
darf. Herr Jung, wenn wir über Abgrenzung sprechen, dann erinnern sich wahrscheinlich viele an den vergangenen Sommer Chemnitz, wo der AfD das nicht so gut gelungen ist, diese Abgrenzung auch von Rechtsradikalen, von Leuten, die Hitlergrüße gezeigt haben oder nicht so gut gelingen wollte. Das ist vielleicht auch die Frage. Wie kommt das?
Sie können nie vollständig kontrollieren, wer in einer Demonstration dann zusätzlich noch mitläuft, wer sich da zeigt, wer sich ins Bild drängt. Sie haben dasselbe Problem mit auf der linken Seite, wo dann eine Frau Claudia Roth, immerhin Bundestagsvizepräsidentin, neben einem Plakat zu sehen ist, Deutschland, du mieses Stück Scheiße, ja, was die Linksextremen da dahertragen. Das sind alles, sie hat es nicht selbst gezeigt, aber sie wird damit sozusagen konfrontiert und in Zusammenhang gebracht. Und so ist es in Chemnitz auch geschehen, dass hier Vertreter unserer Partei, ich selber war nicht dort, mit Personen gesehen wurden oder sich die dazu assoziiert haben, von denen man sich distanzieren muss. Und ich glaube, da ist auch ein Lernprozess in Gang gekommen und man wird das so nicht wiederholen. Aber auch hier muss man doch wieder sagen, was ist eigentlich dort in Chemnitz geschehen? Wer ist bei den Demonstrationen tatsächlich zu Schaden gekommen? Wie viele Sachbeschädigungen wurden angerichtet? Da muss man sehen, die Bilanz ist hier sehr gut. Das war nämlich, da war kein Schaden und auch keine Person wurde verletzt. Stattdessen wurde eine sogenannte Hetzjagd auf einen Ausländer oder ausländische Mitbürger, die von einer Antifa-Internetseite genommen worden ist und dort gezeigt worden ist, medial derart hochgebauscht, dass es zu unglaublichen Diffamierungen auf unsere Seite hin gekommen ist,
die in keinem Verhältnis steht
zu dem, was dort eigentlich geschehen ist.
Ich ahne, dass wir uns nicht darauf einigen können, ob es diese Hetzjagden gab oder nicht, aber nur mal für den theoretischen Fall, dass es sie gegeben hätte, wäre das etwas, was nicht stattfinden darf in einer Demokratie.
Selbstverständlich.
Gut, alles klar, nur dass wir uns da an der Stelle einig sind. Ich möchte aber gerne das auch nochmal umdrehen, weil Sie haben dieses Argument Hamburg G20-Proteste genannt. Da ist ja gerne auch in einer liberalen Kommentierung gesagt worden, man darf jetzt nicht gleichsetzen, diese Randalierer, die da Autos angezündet haben, mit den vielen Zehntausenden, die friedlich für eine andere Wirtschaftsordnung demonstriert haben, für einen anderen Begriff von internationaler Zusammenarbeit. Wenn man das da einfordert, muss man dann auch fairerweise bei Demonstrationen in Chemnitz sagen, da ist ein großer Teil von Menschen, von Bürgern dieser Stadt mitgelaufen, die wirklich nichts mit Rechtsextremen am Hut haben?
Ja, man muss doch anerkennen, dass Demonstrationen, Protestkultur ist ein soziales Geschehen. Das besteht aus Rede und Gegenrede. Eine Demonstration, die mich enorm beeindruckt hat, war vorletztes Jahr in Washington die große Demonstration, die da Schüler und Studenten gegen die Waffengesetze inszeniert haben. Da waren Hunderttausende auf der Straße. Washington war voll. Es war so voll, dass man gar nicht mehr von einem March sprechen konnte. Es gab praktisch keinen Polizeischutz. Es gab null Aggression. Und das in diesem Land. Ja? Es gab eine unfassbare Zivilisierung, die in komplettem Gegensatz steht zu den 1. Mai-Demonstrationen in Berlin, die eine wirklich klägliche und absolut destruktive Tradition haben, aber auch gegen das, was in Frankreich stattfindet mit den Gelbwesten. Das heißt, da arbeiten so viele Kräfte in der Gesellschaft zusammen, die auf unterschiedliche Weise gebündelt oder auch beantwortet werden müssen. Das ist eine hochkomplexe Sache, die hat mit Polizeitaktik zu tun, mit Demonstrationsrecht, mit dem jeweiligen Bürgermeister, der es erlaubt oder nicht erlaubt, und mit der Verantwortung der jeweiligen parlamentarischen Vertretung der Partei. Die Grünen haben eine Entwicklung mitgemacht, die ging von Wackersdorf, wo es sehr gewalttätig zuging, hin zu einer Partei, die sich absolut davon distanziert hat. In Berlin ist die Tradition des 1. Mai aufgrund von anderer Polizeitaktik und einer Einhegung der Szene eine in immer friedlichere Bahnen. Und worauf ich eigentlich warte, ist, dass die AfD ein klares Verhältnis zu ihrem nicht-parlamentarischen Protestarm bekommt, indem sie sich davon abgrenzt. Aber was wir sehen, ist das Gegenteil. Es werden diese, wie Sie sagen, thymischen Qualitäten, die werden gezüchtet, die werden herbeigeredet durch eine Rhetorik, die heißt, wir werden sie jagen, durch Kopftuchmädchen, durch die ganzen Bundestagsreden, in denen rhetorisch eine Lizenz erteilt wird zum Hass, und zur Verachtung von Gruppen. Und das, diesen Lernprozess, den, auf den warte ich und den müssten die Verantwortlichen tatsächlich bewusst umgehen.
Frau Schmetter, Sie haben gesagt, das sind gerade mit bezogen auf die Demonstrationssituation komplexe Situationen, die man analysieren muss. Aber ich glaube, wenn ich Herrn Jong richtig verstehe, und das ist ein Punkt, der auch immer wieder genannt wird, dieses Gefühl, dass letztendlich in der öffentlichen Wahrnehmung linker Widerstand immer irgendwie ein bisschen mehr darf, und sei es das Blockieren von Kastoren oder anderen als der Rechte. Ja, ich frage, das ist das so?
Die Statistik der Straftaten sagt sehr deutlich, dass die rechtsextreme Gewalt mit allen Opfern um ein Zehnfaches höher liegt als die
Linke. Ja, mir geht es gerade um die sozusagen Wahrnehmung und Bewertung, ob an diesem Gedanken etwas dran ist. Ich gebe das auch gerne nochmal an Thea Dorn, Ingo Schulze.
Aber führen wir da nicht auch, also ich meine, das sind natürlich große Diskussionen, die seit den 70er Jahren in der Bundesrepublik geführt waren. Es gab sicher eine aus meiner Sicht deutlich zu große Sympathie im damaligen intellektuellen linken Milieu mit krassen linken Straftaten, wie sie die Rote Armee-Fraktion begangen hat. Es gab dieses fürchterliche deutsche Wort der klammheimlichen Freude, wo sich sozusagen die noch auf dem Boden der Gesetze blieben, aber irgendwie dann doch klammheimlich freuten, wenn es zu linken Gewalttaten kam. Und wie gesagt, ich halte nichts davon, das jetzt gegeneinander ausspielen zu wollen. Also ich finde das auf der linken Seite genauso verwerflich wie auf der rechten Seite. Ich würde das auch nicht rechtfertigen und sagen, weil die Linken mal prinzipiell eine bessere Idee hatten, nämlich die Weltherrschaft des Proletariats, ob das die wirklich bessere Idee war, weiß ich zum Beispiel nicht. Aber es ist natürlich nicht der offene Hass, den rechte Weltbilder propagieren, indem sie die Überlegenheit einer Rasse predigen. Der Unterschied steht natürlich erstmal trotzdem. Es ist ganz klar, dass es weder auf der linken noch auf der rechten Seite toleriert werden kann, wenn es da sowas wie eine klammheimliche Freude über Straftaten gibt. Und da geht es mir, Herr Jong, leider eher so wie Frau Schmitter. Ich sehe im Augenblick auch nicht, dass Ihre Partei da klar genug, zum Beispiel auch in Chemnitz, daran ganz, glaube ich, schon auf der Faktenebene keinen Zweifel geben. Es gab danach antisemitische Schmierereien. Es wurde ein israelisches Restaurant in Chemnitz angegriffen. Sozusagen, es wurden die Schaufenster beschmiert. Da müsste dann doch eine Partei wie Ihre ganz klar sagen, das geht nicht. Die müsste in dieses Milieu hineinreden und sagen, das geht überhaupt nicht, was hier passiert. Und ich höre dann irgendwie immer nur so ausweichende, ja, die Linken sind ja noch schlimmer oder wir haben damit nichts zu tun. Also da, sie machen immer wie so beim Schlittschuhlaufen, so einen weit nach rechts Ausfallschritt, dann wird das Bein wieder rangezogen. Und es heißt, da ist ja rechts irgendwie gar, ich meine, ich habe genug Interviews mit Ihnen gelesen, wo Sie Poggenburg, Höcke permanent sagen, ja, die gehören zu meiner Partei, die sind dabei und die nun wirklich, um es vorsichtig zu formulieren, gar keine Berührungsängste mit diesem sehr, 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 sehr weit Rechtsmilieu haben. Da verstehe, also ich glaube, Sie wollen sozusagen natürlich, weil das, da hoffen Sie Ihre Stimmzahlen her, die bürgerliche Mitte, wie man sie immer so schön nennt, wollen Sie noch mit abfischen, aber natürlich diese Rechten und glauben, dass Sie die bürgerliche Mitte darüber nach rechts ziehen können. Und das halte ich eben für den gefährlichen Vorgang, den Sie machen.
In der Demokratie gibt es natürlich immer das Recht noch zur Widerrede. Ja. Und dann habe ich hoffentlich eine persönliche Abschlussfrage.
Ja. Also ganz, ganz kurz, ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll, weil das sind solche Unterstellungen, dass wir antisemitische Politik betrieben, das genaue Gegenteil ist wahr. Wir haben,
erwähnt, und zwar mit einem
Herr Soros, es ist völlig egal, welche Herkunft er hat, es geht um die Politik, die er betreibt. Und wir haben die wirklich israelfreundlichsten Gesetzesinitiativen auf den Weg gebracht. Im Bundestag wird natürlich alles abgelehnt. Vertreter aus Israel waren in unserer Fraktion zu Gast. Schauen Sie sich das bitte an. Wir haben das gar nicht nötig, uns von Antisemiten abzugrenzen. Die gibt es in allen Parteien. Wir haben in unserer Partei sehr scharf gegen Antisemiten sind wir auch zu Felde gezogen. Sie wissen auch, dass das deutsche Parteiengesetz es sehr schwer macht, diese Leute auszuschließen. Also da ist wirklich überhaupt nichts, was wir uns vorwerfen können, weswegen hier immer wieder auch der Verweis auf die linksradikale Seite kommt von unserer Seite, ist ganz einfach das Missverhältnis an Straftaten und an Verwüstungen, die die Linksradikalen anrichten, gegenüber dem, was von rechts angerichtet wird. Hier wird ein großer Popanz aufgebaut. Es gibt diese Leute, sie sind widerwärtig, aber es ist kein Verhältnis zu dem, Wenn es 10-mal so groß, so schlimm wäre wie in Hamburg, dann zeigen Sie mir die deutsche Stadt, die komplett in Schutt und Asche gelegt
ist. Wenn wir unterscheiden zwischen Gewalt gegen Sachen und Gewalt gegen Personen, und das ist ja wohl eine die wichtigste Unterscheidung überhaupt, dann sind die Opfer der rechten Gewalt 10-mal so hoch wie der linken Gewalt. Lesen Sie einfach den Verfassungsschutzbericht.
Sagt Elke Schmitter, sagt in... Ich habe am Anfang gefragt, aber ich habe fast schon aufgegeben, dass ich darauf eine Antwort kriege. Am Anfang habe ich gefragt, auf welcher Demo Sie zuletzt waren. Ich hatte überlegt, vielleicht können Sie am Ende dieser Diskussion mir sagen, ob es eine Demo gäbe mit einem Ziel, bei der ich Sie alle vier sehen würde. Hat jemand die Fantasie?
Vielleicht die Anti-TTIP-Demo?
Gegen den Freihandel. Wir lassen das offen. Ingo Schulze, herzlichen Dank für diese Idee und diesen Beitrag im runden Tisch. Danke an Thea Dorn, danke an Elke Schmitter und danke auch an Marc Jong von der AfD für diese Diskussion im Deutschlandfunk Kultur. Für die Freiheitlich-Demokratische Union.